Beinahe hätte ich meinen Einsatz verschlafen, da heißt es nur, jetzt darfst du. Sehr schön, ja. Jetzt darf ich, also nicht, dass ich geschlafen hätte, aber nein, ich war noch versunken in Gedanken. Nein, ich hatte mich schon auf das nächste Lied gefreut und was nicht so alles kommt. Ja, es ist schön, gemeinsam zu singen und gemeinsam Gott anzubeten. Das ist mir immer wieder eine ganz große Freude, wenn wir das tun dürfen in verschiedenen Liedern, wenn wir gemeinsam ihn beten und anbeten dürfen. Ja, da sind Lieder doch auch von einem ganz besonderen Charakter. Lieder, sie führen uns mit dahin, dass sie gesungene Lobpreisung sind. Lieder, sie drücken aus, was den Liederschreibern auf dem Herzen liegt. Sie drücken aus, was aus einer tiefen Begegnung eines Menschen mit Gott herauskommt. Und vor 2 Wochen hatte ich angefangen mit einem ganz besonderen Lied, einem adventlichen Lied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das ist ein Lied, das eine textliche Grundlage in Psalm 24 hat. Die Ankunft Gottes soll vorbereitet werden, so heißt es in diesem Psalm. Und wir Menschen, wir sollen uns bereit machen, Gott zu begegnen. Denn er ist der König der Herrlichkeit, der in dieser Welt einzieht, der auch in unseren Herzen einzieht, der anklopft an unsere Herzenstür und mit uns gemeinsam das Abendmahl feiern will. Heute an diesem dritten Advent möchte ich wieder mit euch eines dieser klassischen Advents- und Weihnachtslieder gemeinsam betrachten. Und dieses Lied ist mit eines der beliebtesten Weihnachtslieder in Deutschland. Und das nicht nur in einem rein christlichen Milieu, sondern auch bei Nichtchristen. Auch für Nichtchristen gehört das Lied O du Fröhliche irgendwie mit zu Weihnachten dazu. So wie der Christbaum, die Lichterketten, Plätzchen und viele andere Dinge zu Weihnachten gehören oder zur Adventszeit, so mag der ein oder andere auch gar nicht auf dieses Lied O du Fröhliche verzichten. Ja, das mag sehr eine deutsche Sichtweise sein. In anderen Ländern und anderen Kulturen gibt es viele andere Dinge, die zu Weihnachten gehören. Aber wir nehmen mal wahr, dieses Lied O du Fröhliche ist für Leute in Deutschland mit einem starken weihnachtlichen Bezug verbunden. Das gehört irgendwie dazu. Das muss sein. So wie ich in meiner Vorstellung, wenn ich an Weihnachten denke, auch irgendwie immer Schnee vor Augen habe. Ich weiß auch nicht wieso, aber das Wetter sagt uns immer irgendwie was anderes. Also Weihnachten ist noch nicht, sagt das Wetter. Aber gefühlt immer, wenn ich an Weihnachten denke, dann denke ich an Schnee. Ich kann mir Weihnachten ohne Schnee eigentlich schon fast gar nicht vorstellen. Das ist auch irgendwie sehr deutsch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, ob du Weihnachten auch weiße Weihnachten vor Augen hast oder eben was ganz anderes. Also nicht so sehr Palmen und Sandstrand und weiß gar nicht, was gibt es denn sonst in manchen Ecken in der Welt. Ja, das Lied O du Fröhliche hat im Gegensatz zu dem Lied Macht hoch die Tür und die Tor macht weit keinen direkten biblischen Bezug. Kein Bibeltext, der Grundlage für dieses Lied ist. Es vertont nicht einfach nur einen Psalm oder andere Textteile aus der Bibel und doch transportiert dieses Lied die Botschaft des Evangeliums. Ich werde deswegen heute auch weniger auf lange Bibeltexte eingehen, also nicht so wie beim letzten Mal auf den ganzen Psalm 24. Und doch werde ich immer wieder auch versuchen, biblische Grundlage damit einzubringen. Worauf bezieht sich denn dieses Lied? Wir wollen gemeinsam dieses Lied betrachten, O du Fröhliche, die einzelnen Aussagen des Liedes. Da gibt es teilweise dann eben diese biblischen Bezüge, die wir dann uns gemeinsam anschauen und ja, schauen, was da so alles drin steckt. Zunächst will ich aber so ein Stück weit auch die Entstehungsgeschichte von dem Lied O du Fröhliche mit einbauen. Das Lied O du Fröhliche wurde vor etwas mehr als 200 Jahren geschrieben. Ein Klassiker, das gehört zu Weihnachten dazu, seit 200 Jahren. Der Dichter des Liedes ist Johannes Daniel Falk, zumindest in Teilen davon. Hier habe ich euch mal ein Bild von Johannes Daniel Falk mitgebracht. Vor 200 Jahren sahen die Menschen ein bisschen anders aus als heute. So ein ist jetzt nicht unbedingt ein Passfoto, aber ein Profil, das uns von ihm dargestellt wird. Die wenigsten würden heute sich so auf die Straße raustrauen. Etwa um das Jahr 1816 entstand das sogenannte Allerdreifaltigkeitslied. Dazu habe ich euch auch zunächst einmal einen Scan von diesem Lied aus dem Jahr 1819 mitgebracht. Dort wurde es schriftlich mit aufgefasst und hier eben auch mit aufgegriffen. Es gibt den einen oder anderen, der das vielleicht sogar noch lesen kann. Für etwas Jüngere mag das vielleicht eine Herausforderung werden. Aber wie allein schon der Titel sagt und auch beim Lesen des Textes auffällt, es handelt sich dabei nicht um das reine Weihnachtslied, das wir heute singen. Dieses Lied besingt drei wichtige Festzeiten der Christen: die Weihnachtszeit sowie die Oster- und die Pfingstzeit. Ich glaube, den meisten von uns geht es heute vermutlich so, dass wir ein wenig befremdlich darauf schauen würden, wenn wir an Ostern gemeinsam O du Fröhliche singen oder gar an Pfingsten das Lied O du Fröhliche anstimmen, mitten im Jahr, da wo es heiß und alles andere als weihnachtlich ist, würden wir O du Fröhliche anstimmen. Wer könnte sich mit diesem Gedanken anfreunden? Ja, doch, so ein paar Hände gehen hoch. Ja, sehr gut. Dann versuchen wir das vielleicht mal zu Ostern und zu Pfingsten, O du Fröhliche, zu singen. Ja, genau, tatsächlich. Tatsächlich gibt es für jede dieser Jahreszeiten eine weitere Ausführung dieses Liedes. Gesundheit, genau. Also O du Fröhliche kennen wir heutzutage ja auch als Weihnachtslied, mit drei Strophen extra für die Weihnachtszeit auch gedichtet. Und ähnlich gibt es drei Strophen für die Oster- und für die Pfingstzeit, die dann aber eben von zusätzlichen Autoren sind. So ist dieses Weihnachtslied eben nicht nur von Johannes Daniel Falk, sondern auch von einem seiner Mitarbeiter, Martin Holzschuher. Aber darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Das Lied ist als Allerdreifaltigkeitslied geschrieben und hier wird deutlich, dass alle drei Feste für die Christen eine unglaublich tiefe Bedeutung haben. Es geht nicht nur um ein schönes, gemütliches Beisammensein, sondern um das Erlösungswerk Jesu Christi. Das ist das Zentrum des Evangeliums, das hier in diesem Lied besungen wird. Johannes Daniel Falk war das von immens wichtiger Bedeutung, dass hier eine Botschaft mit diesem Lied auch transportiert wird. An Weihnachten wird Gott Mensch. Weil die Welt verloren ging, ist er selbst ihr nachgegangen. So sendet er sein Licht mitten in diese Dunkelheit. An Ostern nimmt dieser Gott unsere Sünden und unseren Tod auf sich. Er löst damit die Ketten oder die Bande, mit denen wir gefangen waren. Und an Pfingsten zieht Gott mit seinem Heiligen Geist in uns Menschen ein. Er heiligt uns und macht uns selbst zu seinem Tempel. Ganz kurz und knapp wird uns hier in diesem Lied das Evangelium nahegebracht. Total einfach. Und in einer sehr eingängigen Melodie, denn die Melodie zu diesem Lied, die singen wir heute immer noch. Genau. Und die ist tatsächlich auch noch ein bisschen anders. Das seht ihr vielleicht in in den Klammern unter der Überschrift Melodie O Santissima. Das ist ein Hinweis darauf, dass diese Melodie einen italienischen Ursprung hat, aber dazu komme ich auch gleich noch. Ein hoffnungsvolles und freudiges Lied soll dieses Allerdreifaltigkeitslied sein. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Zeit wird hier besungen. Freue, freue dich, o Christenheit. Und das, obwohl dieses Lied nicht gerade aus einer freudigen oder sehr fröhlichen Zeit stammt. Johannes Daniel Falk, da kannst du gerne noch mal das Bild von ihm einblenden, wurde 1768 geboren und starb im Jahre 1826. Diese Jahreszahlen, wem sagen die was? Tatsächlich ist der Dreißigjährige Krieg ein bisschen vorher. Ja, sehr gut, genau. Johannes Daniel Falk war ein Zeitgenosse Napoleons. Napoleon, der ist tatsächlich ein Jahr später geboren als Johannes Daniel Falk und starb auch 5 Jahre vor ihm. Aber er gehört da mitten in diese Zeit rein. Napoleonische Kriege. Und wer da jetzt in Geschichte nicht aufgepasst hat, der darf wissen, in dieser Zeit war ganz Europa durchzogen von Krieg. Auch hier in Halle war Krieg. Vor über 200 Jahren sind hier die Franzosen durchmarschiert und haben ja etliche Schlachten gekämpft. Aber es sind nicht nur Schlachten, die kriegerischen Auseinandersetzungen, die ganz Europa geprägt haben, damit zusammenhängend auch Krankheiten, viel Leid und Tod, der diese Zeit bestimmt hat. Gerade in dieser Zeit entsteht dieses Lied O du Fröhliche. Man könnte sozusagen vielleicht jetzt draufschauen, die Zeit des Weltkriegs. Könnte man sich da denken, dass so ein Lied entsteht? Die Zeit einer großen Trübsal, gerade jetzt im Krieg in Ukraine oder in Israel. Könnte man sich vorstellen, dass da so ein Lied entsteht, dass die Leute singen, O du fröhliche, gnadenbringende Zeit. Egal, ob es jetzt die Weihnachts-, Ostern- oder Pfingstzeit ist. Freue dich, Christenheit. Das passt irgendwie nicht zusammen. Die Entstehungsgeschichte des Liedes wird sogar noch ein wenig brisanter, wenn wir auf das Leben von Johannes Daniel Falk selbst schauen. Geboren wurde er in Danzig. Auch das muss man erst einmal suchen auf der deutschen Karte. Also Johannes Daniel Falk ist ganz Deutscher, nur Danzig gehört nicht mehr ganz zu Deutschland. Danzig ist heute in Polen. Um das Jahr 1797 wird er mit seiner Familie in Weimar ansässig und bleibt dort bis zu seinem Tode fast 30 Jahre später. Weimar, das wiederum liegt in Deutschland, im Osten Deutschlands, in der Nähe von Thüringen. Genau. In Weimar ist Falk auch als Schriftsteller tätig und hier in persönlichem Kontakt mit dem Weimarer Pastor und Schriftsteller und Gelehrten Johann Gottfried Herder. Das sagt auch nicht unbedingt jedem was, den Theologen, den sagt das hin und wieder was. Heutzutage gibt es immer noch einen Herder-theologischen Kommentar, der immer mal wieder fürs Studium rausgezogen wird oder sonstige Geschichten, aber ja, an den meisten geht das vermutlich eher vorbei. Aber auch einer, der in Weimar ansässig war, ist Johann Wolfgang von Goethe, so rum. Goethe, das sagt dem einen oder anderen Deutschen dann doch noch was. Ja, das sind ganz kluge, wichtige Köpfe. Und da merken wir, Weimar ist so ein Stück weit eine Kulturhochburg in Deutschland. Auch damals, zu dieser Zeit, vor 200 Jahren, mitten im Krieg, mitten in den napoleonischen Kriegen. Nun, diese Kontakte mit diesen zwei doch wichtigen Leuten auch in der deutschen Kultur, ist es vermutlich zu verdanken, dass Odo Fröhliche überhaupt auch entstanden ist. Vermutlich ist Falk dank der Verbindung zu Herder eben auch mit dieser Melodie von dem Lied Odo Fröhliche in Kontakt gekommen, da Herder die Melodie in seiner Sammlung europäischer Volkslieder als sizilianisches Fischerlied an die Jungfrau Maria aufführt. Herder hatte sich einige Jahre zuvor Zeit genommen und ist durch ganz Europa gereist und hat Volkslieder gesammelt. Und unter anderem eben dieses Lied O Sanctissima an die Jungfrau Maria, ein sizilianisches Fischerlied, das die Melodie für O du Fröhliche stellen darf. Im Jahr 1813 nun starben aufgrund von Krieg etliche Menschen in ganz Deutschland. Und Krieg und Massentod führt auch mit dazu, dass Krankheiten folgen. 1813 starben Johannes Daniel Falk innerhalb eines einzigen Monats 4 seiner 7 Kinder an Typhus. Auch Falk selbst erkrankte schwer und schwebte wochenlang in Lebensgefahr. Falk fand seinen eigenen Weg, mit dieser Verlusterfahrung auch zu leben zu müssen. Als ihm in Weimar eines der vielen verwaisten Kinder, die die napoleonischen Kriege dann auch hinterlassen hatten, begegnete, nahm er dieses Kind bei sich auf. Platz und Kinderkleidung und Spielzeug, die hatte er ja noch von seinen Kindern. Er gründete mit Gleichgesinnten im gleichen Jahr dann die Gesellschaft der Freunde in Not. Die kümmerten sich um viele dieser Waisenkinder, die der Krieg hinterlassen hat, damit sie ein neues Zuhause fanden. Und so wurden die Waisenkinder zunächst in Familienplätzen auch untergebracht. Als die Familienplätze dann im Hause Falk und bei den Freunden nicht mehr ausreichen, erwarben sie ein heruntergekommenes Schloss, bauten es um und errichteten darin den sogenannten Lutherhof. Im Laufe der Jahre wurden hier bis zu 500 Kinder und Jugendliche von ausgebildeten Erziehern betreut. Und sie erhielten dort eine Schulbildung. Man half ihnen bei der Suche nach Ausbildungsplätzen und Arbeit. Zur Unterstützung der religiösen Erziehung dichtete dann Johannes Daniel Falk eben im Jahre 1816 ein kleines Lied, mit denen er den Kindern ein Fundament des Kirchenjahres auch vermitteln wollte. Das vorher angesprochene Allerdreifaltigkeitslied eben. Die heutige reine Weihnachtsfassung von dem Lied stammt dann eben von Heinrich Holzschuher, einem engen Mitarbeiter Falks. Er schrieb sie im Jahre 1829, also 3 Jahre nach dem Tod von Falk, für ein Krippenspiel, wobei er dabei eben diese knappe, fast telegrammartige Sprache der Vorlage auch weiter behalten hat. So wurde das Lied für die Waisenkinder eben zu einem Lied, das die frohe Botschaft von Weihnachten vermitteln sollte. Für Waisenkinder, die viel verloren hatten, die die Verlorenheit der Welt am eigenen Leib erfahren hatten, für sie war dieses Lied bestimmt. Geschrieben von einem, der selbst 4 seiner Kinder beerdigen musste. Das Lied ist in seiner Ursprungssituation also alles andere als in eine friedliche, fröhliche Zeit hineingeschrieben. Und es ist bestimmt auch nicht für eine behütete Gemeinde, die sich zusammensetzt und ganz fröhlich und besinnlich an Weihnachten denkt. Es ist für eine zusammengewürfelte Gruppe geschrieben, denen der Alltag hart zugesetzt hat und deshalb auch diese kurze, merkversartige Sprache mit vermittelt. Dass man gerade auch trotz all dem Leid, in dem man drinsteckt, wenigstens diese kleine Botschaft auch mit wahrnehmen darf. Aus großer Not heraus wird dieses Lied zu einem Hoffnungsträger. Lass uns kurz die einzelnen Strophen miteinander betrachten, in denen dieses Lied aufgebaut ist. Eben, ich beziehe mich jetzt vorrangig auf diese Weihnachtsversion. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, o Christenheit. Einer Welt, die verloren gegangen ist, wird Hoffnung in Aussicht gestellt. Eine Welt geprägt von Krieg, von Krankheit, von Tod. Waisenkinder, die ohne ihre Eltern aufwachsen müssen. Was auch immer dafür ein Leid vorausgegangen ist, ihnen wird verkündigt, die Welt ist verloren gegangen. Aber ein Gegenstück ist passiert, von Gott ausgehend. Christ ist geboren. Freue dich, o Christenheit. Jesus Christus ist geboren, um der Verlorenheit und Not dieser Welt zu begegnen. Davon zeugt die Bibel dann unter anderem auch in Johannes 3, Vers 16. Dort heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Trotz all der Verlorenheit in der Welt sieht und zieht Gott die Menschen zu sich. Gott sieht die Menschen. Er lässt sie nicht in diesem Leid, er zieht sie zu sich. Er zieht sich nicht zurück. Er ist kein ferner und fremder Gott, den man unter größter Anstrengung suchen müsste. Gerade Weihnachten führt uns Menschen vor Augen, dass Gott sich zu uns Menschen aufmacht. Er überlässt uns nicht einfach nur heillos unserem Schicksal. So ist es gerade diese Zuwendung Gottes, die die Christenheit in Freude versetzen soll. Freut euch, o Christenheit, denn Gott ist die Hoffnung in all der Not und dem Leid dieser Welt. Not und Leid, der wird hier begegnet, in diesem kleinen, einfachen Lied. Die zweite Strophe lädt uns ein, den Blick ein wenig weiter zu fassen. Dort heißt es dann, also die zwei ersten Zeilen und die letzte Zeile von diesem Lied sind immer gleich. O du fröhliche, gnadenbringende Weihnachtszeit. Und dann dieser kurze Unterschied. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue dich, o Christenheit. Der Auftrag Jesu Christi wird hier knapp dargestellt in den Worten, er ist erschienen, um uns zu versöhnen. Man merkt hier, dass der Text schon ein wenig in die Jahre gekommen ist, 200 Jahre alt. Versöhnen, so etwas würde man heute wohl nicht mehr sagen. Das Wort hat sich im Sprachgebrauch gewandelt zu dem Wort hin, versöhnen. Er ist erschienen, um uns zu versöhnen. Und doch führt gerade auch diese Ausdrucksweise versöhnen vor Augen, dass da Sühne geschieht. Sühne, sie ist eine Ausgleichshandlung für eine Sünde, ein Verbrechen, das begangen wurde. Das hören wir nicht allzu gerne. Eine Ausgleichshandlung muss vorgenommen werden. Tatsächlich ist das im religiösen Sinne nicht immer gerne gesehen. Warum muss denn da jetzt ein Ausgleich geschaffen werden? Kann man nicht einfach Gnade alles wegwischen lassen? Ja und nein, die Sühne, die Versöhnung, sie kostet was. Sie kostet Jesus Christus das Leben. Grundlegend spricht diese Sühne von dem Erlösungswerk Jesu Christi. So wie wir es in 2. Korinther 5, Vers 19 lesen können. Dort heißt es, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Dieses versöhnte das Welt mit ihm selbst, das ist einzig und allein auf das Heilshandeln Jesu Christi zurückzuführen. Christi Handeln hat uns Menschen vor Gott wiederhergestellt, in der Weise, wie wir vor Gott bestehen können. Das könnten wir niemals aus uns heraus tun. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Interessant, dass dieser Aspekt gerade hier auch in dem Weihnachtslied mit drin steckt. Manch einer fragt sich hier vielleicht, kann man denn nicht einfach Weihnachten für sich sprechen lassen? Kann es denn nicht einfach nur um die Menschwerdung Gottes gehen? Ich denke, solch eine Aussage wäre ein Stück weit zu kurz gegriffen, wenn wir sagen würden, wir wollen an Weihnachten nur an das kleine Kindchen in der Krippe denken. Wenn Gott einfach nur als Mensch in die Welt gekommen wäre, was wäre denn dann passiert, wenn er nicht auch als Christus am Kreuz gestorben wäre? Ich finde, das drückt ein wenig auch ein weiterer Bibeltext aus, den ich mitgebracht habe. In Johannes 1, Vers 11 lesen wir: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie schlimm wäre es, wenn gerade an dieser Stelle das Evangelium Jesu Christi enden würde? Wenn Christus nur in sein Eigentum gekommen wäre und auf Ablehnung gestoßen wäre? Ja, Gott wäre Mensch geworden, aber wozu? Wozu wäre Gott Mensch geworden? Die Weihnachtsbotschaft braucht eine Intention, damit sie für uns Menschen zur Hoffnung wird. Sie braucht ein Ziel, auf das sie ausgerichtet ist. Und so geht es dann eben in 1. Johannes 11, in dem Vers 12 auch weiter. Dort heißt es dann: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist ein bisschen mehr als nur die Botschaft von einem Kind in der Krippe. Das ist die Botschaft vom Heilswirken Jesu Christi. Die Intention der Weihnachtsbotschaft ist, dass wir Kinder Gottes werden können. Und das geht eben nur durch die von Christus erwirkte Sühne am Kreuz. Christus starb für mich, damit ich zum Leben finden kann. Ohne weiteres, ohne Sühne, wäre das nie gegangen. Lasst uns auf die dritte Strophe des Liedes schauen. Dort heißt es dann in dieser sich verändernden Zeile: Himmlische Heere jauchzen dir Ehre. Himmlische Heere, sie jauchzen Gott Ehre. Was Gott durch sein Evangelium für diese Welt getan hat, das bleibt nicht unbemerkt. Himmlische Heere nehmen es wahr, das Handeln Gottes. Gott wird Mensch mit einer ganz bestimmten Absicht. Er hat uns Menschen vor Augen, ganz konkret dich und mich hat er vor Augen, wenn er Mensch wird. Mitten in unsere trostlosen und kaputten Welt hinein verheißt er uns Hoffnung. Er verheißt uns seine Liebe. Gerade das führt zu einem regelrechten Jubelschrei. Manchmal nicht so sehr bei den Menschen, aber zu einem Jubelschrei im Himmel, in den himmlischen Heeren. Wow, was für ein gewaltiger Gott! Gott, der Mensch wird, sich uns Menschen in Liebe zuwendet. Der alle Macht hat, er, der alles geschaffen hat, von dem wir Menschen ja noch nicht einmal einen Bruchteil wahrnehmen können. Dieser Gott selbst stellt sich auf eine Stufe mit uns Menschen. Und das tut er, um uns zu seinen Kindern zu machen. Alle Ehre sei diesem König der Herrlichkeit. Dieser König der Herrlichkeit, der sich selbst nicht zu schade ist, sich klein zu machen und Mensch zu werden. Etwas, was wir Menschen mal schnell auch aus den Augen verlieren, weil sich unser Leben dann doch nur um uns dreht. Wie gut, dass im Himmel eine ganz andere Realität herrscht. Und doch ist gerade auch diese himmlische Realität, die uns anstecken darf mit dem Jubel. Freue dich, o Christenheit. Ein Jubel, der uns anstecken und mitreißen darf. Dieses Weihnachtslied, o du Fröhliche, es ist geschrieben, wie gesagt, in eine leidvolle Zeit. In eine Zeit der Verlusterfahrungen, des Krieges, des Todes, der Krankheit hinein. Und doch spricht dieser Autor von einer fröhlichen, von einer gnadenbringenden Weihnachtszeit. Dieser Kontrast, der ist für uns manchmal schwer wahrzunehmen. Wir denken doch so sehr, so gerne an ein wohlbehütetes Weihnachten, ein schönes Weihnachten, wie schön ist es doch, am Christbaum zu sitzen. Vielleicht nicht unbedingt, wenn er solche Pirouetten schlägt, wie in der Geschichte, die wir vorher gehört haben, und das Lametta wild durch den Raum fliegt. Aber wir denken doch in der Weihnachtszeit an diese schöne, gute, besinnliche Zeit. Und doch merken wir auch, manchmal ist unser Weihnachten eben nicht so, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht ist es nicht unbedingt ein Krieg mit Waffengewalt, mit Tod, mit Krankheiten. Vielleicht sind es aber Familienfäden, die ganz neu auf den Tisch kommen, wo Uneinigkeit herrscht zwischen Geschwistern über andere Verwandtschaftsecken hinaus. Vielleicht ist manchmal die Weihnachtszeit nicht so sehr eine besinnliche Zeit. Und gerade da darf auch diese Botschaft von O du Fröhliche mit hineinsprechen, darf uns zusagen, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Christ ist gekommen mitten in diese Welt des Chaos hinein, um einen Gegenpol zu setzen, um Hoffnung zu bringen und Hoffnung mit in unseren Alltag hineinzubringen. Weil wir daran festhalten dürfen, an dieser Botschaft des Evangeliums. Freue dich, o Christenheit. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam das Lied O du Fröhliche miteinander singen und vielleicht selbst an unsere Kriegszeiten denken, vielleicht selbst unser Leid vor Gott bringen, aber eben uns auch anstecken lassen von dieser Freude in der himmlischen Welt, die doch auch die Weihnachtszeit mit sich bringt. So, für heute sind wir mit unserem Gottesdienst schon am Ende angekommen und ich lade dich ein, dass wir gemeinsam aufstehen zum Gebet und zum Segen, den ich dann aussprechen darf. Ja, Herr, du bist erschienen, um uns zu versöhnen. Ich danke dir dafür, dass wir auf dich schauen dürfen, unseren Herrn und Erlöser. Herr, und gerade auch jetzt in einer Kriegszeit, in einer Herausforderung, in Zeiten der Krankheit, der Not, des Leides, da dürfen wir auf dich schauen und singen, O du Fröhliche, gnadenbringende Weihnachtszeit. Ich danke dir dafür, dass wir deinen Frieden verkünden dürfen in dieser Welt, einen Frieden, den wir selbst nicht machen können, einen Frieden, der von dir kommt. Auch wenn gegenwärtig in dieser Welt Waffengewalt herrscht, wenn Menschen sich gegenseitig unterdrücken, wir denken an die Kriegssituation in der Ukraine, in Israel, im Gazastreifen, in vielen anderen Regionen in dieser Welt. Herr, auch dort sind so viele Menschen, die du erlöst hast, die du liebst, denen du eine fröhliche und gnadenbringende Zeit auch bescherst. Und wir möchten dich bitten, dass du ihnen beistehst, gerade in ihrer Not, dass sie ganz besonders dir nahe sein dürfen. Wir möchten dich aber auch bitten für die vor uns liegende Weihnachtszeit, dort wo, ja, manchmal der Stress des Weihnachtsfestes all die Fröhlichkeit überschatten will. Herr, lass du uns auf dich schauen, den Erlöser dieser Welt, unseren Herrn und Gott, unseren Erlöser. An dir wollen wir festhalten und auf dich wollen wir trauen. Lass du unser Herz einstimmen in diesen Jubel vor dir, dass wir selbst fröhlich sein dürfen und diese Freude in diese Welt hineintragen dürfen, weil wir Teil dieser Christenheit sind. Herr, alle Ehre sei dir. Danke für das vor uns liegende. Danke für diesen Tag, für deine Liebe und deine Gnade, die wir gar nicht oft genug preisen können. Wir erheben dich. Und danke auch für deinen Segen, den ich aussprechen darf über uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Euch Gottes Segen, einen schönen dritten Advent und bis nächste Woche.